Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
Ich glaube nicht, dass man gegenwärtig mit dem deutschen Theater weiterkommt, wenn man zaghaft ist, sondern eine gehörige Portion Mut und Unverschämtheit gehört sicher dazu. Und das heißt erst einmal die Konsequenz, dass man Lust auf neue Gesichter haben muss.
Bernd Wilms war das, der mit diesem Konzept das Deutsche Theater Berlin Anfang des 21. Jahrhunderts zu einer der aufregendsten und erfolgreichsten Bühnen im deutschsprachigen Raum gemacht hat. Jetzt ist er im Alter von 85 Jahren gestorben und einer der bekanntesten Schauspieler seines Hauses, Ulrich Matthes, erinnert gleich an ihn. Was eine ostdeutsche Trotzidentität ist, das erklärt Verleger Holger Friedrich bei einer Diskussion mit seinem Kollegen Jakob Augstein, bei der es auch um die Gründung der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung gehen sollte. Und was Paul Cézanne zum Vater der modernen Malerei macht, das zeigt eine große Retrospektive, die jetzt in der Fondation Bayerler zu sehen ist. Wer als Intendant einem Theater Ruhm und Glanz bescheren will, der muss wahrscheinlich entweder ein Impresario mit künstlerischen Ambitionen sein, wie Klaus Peymann oder Frank Castorf, oder so ein intellektueller Sherlock Holmes wie Bernd Wilms, der das Deutsche Theater in Berlin zu ungeahnten Höhenflügen geführt hat. Jetzt ist Bernd Wilms im Alter von 85 Jahren gestorben. 2001, also kurz nach der Wende, hatte er das Deutsche Theater übernommen, vorher schon viel Erfahrung als Dramaturg gesammelt und auch das Maxim Gorki Theater mit großem Erfolg geleitet. Am Deutschen Theater begann dann aber mit ihm eine wirklich glanzvolle Ära. Er brachte Regisseure ans Haus wie Michael Thalheimer, Dimitar Gottschew und Barbara Frey, die mit einem ganz neuen Ensemble arbeiten konnten, denn er holte so große Schauspieler wie Nina Hoss, Corinna Harfouch, Samuel Finzi und Ulrich Matthes. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo, schönen guten Abend, Herr Matthes.
Guten Abend.
Was haben Sie für ein Bild oder eine Szene vor Augen, wenn Sie an Bernd Wilms denken?
Ein lässiges, freundliches, neugieriges Lächeln, seine schlaksige Gestalt, seine Pranke, die mir irgendwie auf die Schulter schlägt und mit so einer Art von wohlwollender Ironie mir irgendeinen Satz hinschlenkert. Das fällt mir als erstes ein. Ich mochte ihn sehr gern. Ich habe ihm sozusagen gleich zwei Engagements zu verdanken. Das erste war, da war ich Ende 20, da hat er mich in seiner Funktion als Chef der Otto-Falkenberg-Schule in München als Dozent engagiert an die Falkenberg-Schule. Ich war kaum älter als die Studierenden dort. War irgendwie 28 und ich hatte dann unter anderem so später illustre Namen wie Joachim Meyerhoff unter meinen Fittichen sozusagen. Das war sein erstes Engagement und dann hat er mich eben 2004 ans Deutsche Theater geholt, was ja bis heute meine geliebte künstlerische Heimat ist. Insofern bin ich ihm dafür und für viele andere sozusagen Mikroentscheidungen, die er gefällt hat, während seiner Intendanz sehr dankbar.
Er hat ja auch mal in einem Text, den er geschrieben hat, als Sie Schauspieler des Jahres wurden, vorgeschlagen, dass auch Sie Intendant sein könnten. Das lässt ja vermuten, dass Sie wirklich ein besonderes Verhältnis auch zueinander hatten.
Ja, das hat er mir tatsächlich auch mal unter vier Augen nahegelegt, ob ich darüber nicht ernsthaft nachdenken wollte. Ich hatte tatsächlich auch mal ein Angebot, Intendant zu werden. Ich verschweige jetzt wo, es war nicht das Deutsche Theater. Und dann habe ich aber nach kurzer Zeit beschlossen, dafür sind meine Nerven nicht stark genug. Das ist nichts für mich. Ich bin mit dem Beruf des Schauspielers und seinen Härten und seinen Schönheiten genügend ausgelastet. Aber tatsächlich, er hat sich Gedanken gemacht, wie er sich über alle seine Menschen an seinen Theatern immer Gedanken gemacht hat. Insofern trifft auch das Wort Manager, Intendant, finde ich auf ihn überhaupt nicht zu. Dazu war er viel zu auf eine, wie gesagt, etwas stille, spröde Art manchmal, viel zu leidenschaftlich fürs Theater. Er neigte nicht so zu einem Überschwang, genauso wie er sich auch die Verrisse, die es natürlich auch gab für Produktionen an seinen Häusern, auch nicht so zu Herzen nahm, wie das andere taten. Er bewahrte da so eine lässige Kontenance, Das soll aber einen nicht zu dem Eindruck verführen, dass er nicht leidenschaftlich war. Das war er in hohem Maße. Und er hat beispielsweise auch dieses virulente Ost-West-Thema sowohl am Gorki-Theater als auch am Deutschen Theater dann später immer wieder, auch in Vier-Augen-Gesprächen mit mir, immer wieder mich auch gefragt. Da war er auch uneitel genug, meinen Rat zu suchen und zu sagen, Uli, du bist ja nur auch Wessi, was denkst du darüber? Und wie kriegen wir das besser hin? Und wie können wir das noch mehr befrieden, als sozusagen nur über Stoffe, die sich damit beschäftigen oder Regiepositionen oder die Mischung des Ensembles und so. Das war ihm ein großes Anliegen und das kam manchmal in den Jahren, als er Intendant war, glaube ich, ein bisschen zu kurz in der öffentlichen Wahrnehmung.
Ich habe ja vorhin so eine Charakterisierung verwendet, intellektueller Sherlock Holmes. So hat ihn
ja, das ist ein Zitat von Oliver.
Ja, genau, von seinem langjährigen Dramaturgen Oliver Rehse. Verstehen Sie, was er damit meint?
Ja, ja, klar. Er hatte so eine Spürnase. Er hatte so eine bestimmte, die ich ja schon beschrieben habe, so eine bestimmte Coolness. Er hörte auch privat immer Jazz. Er hatte sowas lässig Cooles und er hatte einen Riecher und eine wirkliche Spürnase für Kräfte und Energien und für Talente und war auch, was ich für eine tolle Eigenschaft bei Intendanten halte, welchen Geschlechts auch immer, er war immer bereit, Fehler einzugestehen und das Ruder rumzuschmeißen und zu sagen, das läuft jetzt hier nicht so doll. Zum Beispiel waren die Anfängerjahre, da wehte am Deutschen Theater, das war keineswegs so super glamourös, wie dann das Ende war. Die Berliner Kritik ist ja eisig, das war immer so und ist auch heute so und es weht den Neuankömmlingen immer ein ziemlich scharfer Wind entgegen und da hat er sich aber mit breiter Brust auch vor das Ensemble gestellt und hat gesagt, Kinder, das müssen wir teils aushalten und teils müssen wir unsere Position überdenken und dann hat er sich auch zum Teil von Regiemenschen getrennt, wo er das Gefühl hatte, die passen hier nicht mehr oder die haben kein glückliches Händchen fürs Ensemble oder für die Stadt oder whatever. So, und da war er immer sehr bereit, ohne sich dabei sozusagen opportunistisch irgendwie anzuschmiegen an Kritikererwartungen, zu sagen, ja, da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht und wir machen es jetzt mal anders und wir versuchen es jetzt mal so.
Und er hat ja einen Riesenerfolg für das Haus gebracht. Da gab es haufenweise Preise. 2008 war das Deutsche Theater Theater des Jahres. Aber man hat sich, Sie haben es schon gesagt, auch manchmal, manche haben sich auch so ein bisschen über ihn lustig gemacht mit seinem Trenchcoat, seiner Pfeife und der Aktentasche. Ich habe vorher so gedacht, so einen Typus von Theaterleitung gibt es doch heute gar nicht mehr.
Nee, ich fand das immer doof. Da müssen wir uns jetzt nicht länger drüber unterhalten, ob er einen Trenchcoat oder einen Pfeifer hatte.
Nee, ich meinte auch, dass jemand eben so quasi jemand ist, der eher andere sieht und fördert, als sich selbst so in den Vordergrund zu spielen.
Ja, naja, also das Deutsche Theater hat jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine gewisse Tradition. Das gilt für Iris Laufenberg, das galt für Ulrich Kuhn und das galt für Bernd Wilms. Alle drei sind ermöglicher Intendanten. Sie hatten alle drei keine Regieambitionen. Manchmal heißt es dann so, ja Kinder, wo bleibt denn der Glamour eines wahnsinnwitzigen Regisseurs? Meine Erfahrung ist eine andere. Mir ist ein leidenschaftlicher Theatergucker und Ermöglicher dann oft lieber als ein Regisseur, welchen Geschlechts auch immer, der aber aufgrund seiner Regieambitionen dann einfach nicht richtig präsent ist an dem Haus, an dem er Intendant ist.
Und das war Bernd Wilms ja zweifellos.
Das war er sehr, ja. Die RegisseurInnen, ich gendere jetzt mal, die er dann ans Haus geholt hat, das waren ja wirklich sehr unterschiedliche Leute, die er aber alle auf eine merkwürdige Weise irgendwie auch toll und interessant fand. Und er hatte da ein weites Herz. Er hatte ein wirklich weites Herz für verschiedene Möglichkeiten auf die Welt und damit auf Theater und auf den Umgang mit Schauspielmenschen zu gucken. Und insofern passt dieser Begriff des Ermöglichers, passt wie die Faust aufs Auge. Oder ich könnte auch einen liebevolleren Ausdruck, also wie ein Gänseblümchen in eine schöne gelbe Vase.
Ulrich Mattes, vielen Dank für diese Erinnerungen an Bernd Wilms, der langjährige Intendant des Deutschen Theaters Berlin, der jetzt im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Dankeschön.
Sehr gerne. Ich danke Ihnen, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, mich ein bisschen zu erinnern.
Das haben wir gern gemacht und Sie haben sich sehr schön erinnert. Danke. Eine Zeitung für Ostdeutschland, die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung, will der Verleger Holger Friedrich im Februar herausbringen. Und ihm gehört ja schon der Berliner Verlag mit der Berlin-Zeitung. Deshalb waren wir gespannt, was er heute Abend bei einer Veranstaltung im Theater Ost in Berlin-Adlershof dazu sagen würde. Vor allem, weil er sich zum Gespräch seinen Verlegerkollegen Jakob Augstein eingeladen hatte. Claudia van Laak, die Leiterin des Landesstudios Berlin, war für uns dabei. Zwei Verleger aus Ost und West saßen da also zusammen auf dem Podium. War das denn auch so das entscheidende Thema bei dieser ganzen Sache?
Ja, das war's. Besonders, weil Holger Friedrich das immer betonte. Er bedient sich ja gerne dieser Ost-Thematik. Auch in jeder Zeitung, jeder Ausgabe der Berliner Zeitung findet man etwas zu Ost und West. Und Friedrich stellte sich selber dann auch gleich so vor und sagte, ich sitze hier als ostdeutscher Inhaber einer Zeitung, um mit einem Westdeutschen zu diskutieren. Jakob Augstein ging dann gleich dazwischen und sagte, was? Ich sitze hier als Westdeutscher. Schön, wie man hier geframed wird. Also das passte ihm nicht so ganz. Er selber halte gar nichts von dieser Identitätspolitik. Und dann hat er Holger Friedrich direkt angesprochen.
Für Sie ist aber diese ostdeutsche Identität in Ihren ganzen Reden, in Ihrer Selbstdarstellung, in den Sachen, die Sie in der Berliner Zeitung geschrieben haben, weshalb Sie sie auch übernommen haben, total wichtig. Das treibt Sie ja richtig an. So viele Leute gibt's gar nicht, die das machen. Mir fallen gar nicht so viele ein. Ist ja eher so, dass wenn einer erfolgreich ist, versucht er das Thema Ostdeutschland jetzt vielleicht nicht so zu leugnen, aber sagen wir mal nicht so nach vorne zu hängen.
Das klingt ja erstmal, finde ich, ganz überzeugend, was Augstein da sagt. Was hat denn Holger Friedrich darauf geantwortet?
Ja, Holger Friedrich sagte, er habe sich lange gar nicht so gefühlt als Ostdeutscher und auch nicht so definiert. Er hat ja viel Geld verdient, einiges verdient in der IT-Branche nach 1990. Und erst als er 2019 als komplett branchenfremder den Berliner Verlag kaufte, da sei das losgegangen mit seiner Ostidentität. Er sei diffamiert worden, er sei diskreditiert worden von Leuten aus dem Westen. Und dazu muss man natürlich wissen, Holger Friedrich war ja inoffizieller Mitarbeiter der Stadtsicherheit. Und diese Enthüllung, die hatte natürlich für einigen Wirbel gesorgt.
Und da kommt dann sowas wie Trotz. Mit diesem Hochmut, mit diesem Diskursmittel der Diskreditierung, des Markierens, kommt ihr nicht durch. So, wenn die dann so in den Attacke-Modus gehen und einen so in die Ecke stellen wollen, dann geht bei mir jeder sportliche Ehrgeiz los und dann denke ich mir so, wie, okay, dann bin ich jetzt der Ossi, ihr wollt es so, dann werdet ihr sehen, was ihr davon habt.
Also man hört da Applaus, da saßen eben Sympathisanten in erster Linie so um die 50, 60, die eben genau wie Holger Friedrich in der DDR aufgewachsen waren und sich genau damit identifizierten.
Was ist denn das überhaupt für ein Ort, wo das stattfand, dieses Theater Ost in Adlershof?
Ja, das ist ein historischer Ort. Also das Gebäude steht unter Denkmalschutz und hier wurde zu DDR-Zeiten die aktuelle Kamera gesendet, also die Propagandasendung. Und das Publikum passte dazu und deshalb bekam Holger Friedrich für den folgenden Satz auch viel Applaus.
Wenn ich eine Einladung ins Schloss Bellevue bekommen würde, würde ich sie nicht annehmen, es sei denn, Herr Krenz wäre an meiner Seite.
Also auch da wieder Applaus, fällt mir jetzt erstmal, ist man so ein bisschen sprachlos, wenn man das hört. Aber wurde denn jetzt auch irgendwas zu dieser Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung gesagt? Hat Holger Friedrich dieses Vorhaben irgendwie erklärt oder begründet?
Naja, er will ja diese neue Zeitung auf den Markt bringen in Kürze, weil er glaubt, da gibt es eine publizistische Lücke in den neuen Ländern. Die Zeitung dort, die seien eben alle in westdeutscher Hand und deshalb brauche da es da jetzt etwas genuin Ostdeutsches, etwas Neues, obwohl.
So richtig Spaß macht mir das in diesem Mediengeschäft nicht, weil es ist zu wenig intelligent und zu gehässig. Und ich würde das ganz gerne so aufstellen, den Berliner Verlag oder jetzt auch den Ostdeutschen Verlag mit der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung, dass das wirtschaftlich hoch erfolgreich ist, kräftig im Wettbewerb steht und dann gebe ich das wem auch immer der ostdeutschen Community in einer wie auch immer gearteten Struktur, stelle ich das zur Verfügung und ziehe mich dann gerne wieder zurück.
Interessant ist übrigens, wen er sich da geholt hat als Chefredakteur, den hat er nämlich bei Jakob Augstein abgeworben und dieser neue Chefredakteur stammt aus Duisburg, also ein Westdeutscher.
Und soll denn diese OAZ jetzt so eine Zeitung, wie wir sie kennen, so eine tägliche Zeitung sein oder wie stellt er sich das vor?
Also es wird ein Online-Angebot geben und dann wird es ein E-Paper geben, montags bis freitags und am Wochenende eine gedruckte Ausgabe. Also genau so, wie es die Taz jetzt eben auch macht. Keine gedruckte Ausgabe von montags bis sonntags oder samstags, sondern nur am Wochenende.
Aber schon ein erstaunliches Vorhaben, weil sonst hören wir ja eigentlich immer vom Zeitungssterben und überall kämpfen die Kollegen ums Überleben. Wie kann er das wirtschaftlich hinkriegen?
Das fragen sich natürlich alle. Holger Friedrich behauptet, das hat er heute Abend auch wieder gemacht, er habe die Berliner Zeitung aus den roten Zahlen herausgeholt und er würde damit Gewinn erwirtschaften. Allerdings gibt er nicht, wie andere Verlage das machen, Zahlen zu Auflagen und zu Abonnenten heraus. Das heißt, diese Angaben von ihm, die kann man eigentlich gar nicht überprüfen. Und wie gesagt, die Tendenz auf dem Zeitungsmarkt ist eine andere. Verlage fusionieren eben, Lokalredaktionen werden geschlossen und Mitarbeiter entlassen. Umso erstaunlicher, dass jetzt etwas Neues kommt.
Und wann soll es genau losgehen?
Also es soll losgehen im nächsten Monat und der Tag steht noch nicht fest.
Also sind wir gespannt und werden dann vielleicht noch mal reden. Claudia van Laak, vielen Dank für dieses Gespräch. Mal schön mit Kant oder Hegel plaudern, falls Sie sich schon lange nach so einem inspirierenden Gespräch mit den Geistesgrößen der Geschichte sehen, wäre das dank KI jetzt möglich. Was dabei herauskommt, hat die Wochenzeitung Die Zeit ausprobiert, indem sie ein Interview mit dem Wirtschaftstheoretiker Adam Smith, der 1790 verstorben ist, jetzt veröffentlicht hat. Welche medienethischen Fragen dieses Experiment aufwirft, darüber hat Annika Reker nachgedacht.
Er prägte den Begriff von der unsichtbaren Hand des Marktes. 235 Jahre nach seinem Tod ist er wieder da. Nicht sichtbar, aber hörbar erzählt Adam Smith bzw. sein künstliches Alter Ego der Zeit, was er von Donald Trumps Handelskriegen hält.
Die Nutzung des Handels als politische Waffe ist genau jene Art von Politik, gegen die ich meine gesamte Laufbahn hindurch argumentiert habe. Dies ist mehr als Protektionismus, sondern die Wiederkehr der schlimmsten Aspekte des europäischen Imperialismus, wo Handel stets der politischen Herrschaft untergeordnet war.
Ob der echte Adam Smith genau diese Antwort gegeben hätte, weiß natürlich niemand. Darum gehe es auch gar nicht, sagt Thomas Fischermann von der Zeit, der gemeinsam mit einem Kollegen das Experiment durchgeführt hat und dafür das System mit dem, wie er selbst sagt, intellektuellen Werkzeugkasten von Smith fütterte.
Das ist ein Interview mit einer KI, die Wahrscheinlichkeitsberechnungen darüber anstellt, auf der Basis aller Worte, die Adam Smith niedergelegt hat, was Adam Smith gesagt hätte oder was er dazu meinen würde. Was ich so interessant finde an dem, was eine KI dann kann, ist, dass tatsächlich ja nicht nur die Worte begriffen werden und irgendwelche passenden Worte herausgefunden werden, sondern dass die KI im groben Sinne auch versteht, was Smith an der Stelle gemeint hat.
Fischermann hat sich journalistisch bereits intensiv mit dem Ökonomen beschäftigt. Beim Experiment habe außerdem ein Smith-Experte aus Schottland der Zeit beratend zur Seite gestanden. Trotz aller Transparenz habe das Projekt polarisiert. Es gebe Fans und Gegner unter den Leserinnen und Lesern und auch innerhalb der Redaktion. Fischermann gibt zu, man habe bewusst ein wenig provozieren wollen.
KI ist insgesamt im Augenblick ja etwas, was manche Leute fürchten. Es ist viel von Fake News die Rede, viel von Gefahren durch KI die Rede. Sowas regt einige Leute immer auf, ist ja ganz klar.
Der KI-Experte Philip Fox vom Kira Center, einer unabhängigen Denkfabrik, die sich für gute KI-Politik einsetzt, hat das Interview mit Interesse gelesen. Er hält die Antworten für plausibel und geht davon aus, dass die KI bei den Trainingsdaten geblieben ist.
In den Studien zu diesem Thema sehen wir, dass diese Halluzinationsraten in den letzten 3 Jahren sehr stark runtergegangen sind. Also diese Idee, dass ich bei so einer KI irgendwie gar nicht weiß, ob das nicht alles frei erfunden ist, das entspricht heute eigentlich auch nicht mehr dem Stand der Forschung. Die Garantie habe ich natürlich nicht, dass es in dem Text keine Fehler gibt. Ich glaube, die interessante Frage für mich ist weniger, ist eine KI verlässlich oder nicht, sondern wie verlässlich ist sie verglichen mit einem Menschen, der so einen Text generiert.
Zeitredakteur Fischermann ist sogar davon überzeugt, dass die KI dem echten Smith gerechter würde. Denn sie bediene sich an seinen eigenen Worten und vor allem an seinen Sinnzusammenhängen. Im Gegensatz zu so manch einem, der ihn zitiere.
Elon Musk hat getwittert über Adam Smith, so ein Zitat aus dem Zusammenhang rausgerissen. Alle möglichen, vor allem wirtschaftsliberalen Menschen äußern sich gerade und nehmen Adam Smith Zitate oft aus dem Zusammenhang heraus und belegen damit ihre etwas kruden Thesen. Und das ist die eigentliche Ungerechtigkeit, die Adam Smith seit Jahrzehnten eigentlich schon angetan wird.
Ethisch sehen weder Fischermann noch KI-Experte Fox bei dem Experiment Probleme. Smith habe sein Werk schließlich bewusst für die Nachwelt hinterlassen. Außerdem wurde die Vorgehensweise transparent gemacht. Bei Persönlichkeiten, deren Tod noch nicht so lange zurückliegt, sollten Redaktionen jedoch aufpassen und die Persönlichkeitsrechte nicht verletzen. Im Jahr 2023 gab es einen Fall, wo genau das passiert ist. Die Boulevardzeitschrift Die Aktuelle veröffentlichte ein KI-generiertes Interview mit Michael Schumacher und erwähnte dabei nur im Kleingedruckten, dass sie nicht wirklich mit dem Weltstar gesprochen hatte. Die Konsequenz: 200.000 Euro Schmerzensgeld. Werden uns in Zukunft häufiger Interviews mit den KI-Avataren berühmter Persönlichkeiten begegnen? KI-Experte Fox ist skeptisch.
Ich glaube, wenn das ein journalistischer Kassenschlager wäre, Interviews mit verstorbenen Persönlichkeiten fiktiv zu generieren, dann hätte man das wahrscheinlich auch schon vor KI irgendwie intensiver gemacht.
Laut Thomas Fischermann plane auch die Zeit erstmal keine Fortsetzung oder gar eine Serie. So ein Experiment sei dafür gedacht, dass man es einmal macht.
Annika Reker über ethische Fragen in Anbetracht von Interviews, die es eigentlich gar nicht gibt. Seine Stillleben mit Äpfeln sind ebenso bekannt wie die großen Badenden. Paul Cézanne ist einer der Künstler der europäischen Moderne, deren Werke vom Publikum geliebt und von den Experten bis in den letzten Winkel ausgedeutet worden sind. Und doch lassen sich selbst die berühmtesten Motive wie die Kartenspieler oder auch seine Selbstporträts immer wieder neu entdecken, wenn man sie im Original sehen kann. Das ist jetzt in der Fondation Bayerler möglich. Dort sind über 80 Gemälde von Cézanne zu sehen, eine der größten Retrospektiven der letzten Jahrzehnte und bestimmt auch ein internationales Ausstellungshighlight des Frühjahrs. Carsten Probst, unser Kunstkritiker und Cézanne-Kenner, konnte schon vor der Eröffnung morgen einen Blick auf diese Ausstellung werfen. Nehmen Sie uns doch mal kurz mit in diese Ausstellungsräume. Was kann man da alles sehen?
Ja, also man muss am Anfang sagen, es ist eine wunderbar zugängliche Ausstellung. Das heißt, sie ist sehr übersichtlich gemacht, geradezu selbsterklärend eigentlich für Menschen, die sie dann vielleicht nicht so gut oder gar nicht kennen. Das heißt aber nicht, dass sie anspruchslos ist. Ganz im Gegenteil, ganz am Anfang kommen sie in einen Saal mit 5 ikonischen Gemälden aus verschiedenen Phasen des Spätwerks, das ja so Mitte der 1880er Jahre beginnt. 2 Selbstporträts sind dabei, 2 Versionen der Kartenspieler, der berühmten Kartenspieler, eine aus London, eine aus Paris, also nicht die Version, die inzwischen nach Katar verkauft wurde. Eine sehr späte, aber auch sehr aufregende Version der Montagne Sainte-Victoire. Das ist gleich am Anfang so eine Setzung mit diesem berühmten Berg, den er immer wieder gemalt hat, der wirklich nur noch aus Farbflecken zusammengesetzt ist. Und das soll zeigen, worum es eigentlich geht. Dieses absolute Bild, das Cézanne erzeugen möchte. Und dann schließen sich mehrere Seele an, die einfach dieses Werk aufschlüsseln nach einzelnen Motiven. Einfach geordnet von Saal zu Saal, je nach Motiv, zum Motiv der Badenden eben, zum Motiv der Montagne Sainte-Victoire, ein besonders großer Saal übrigens, zu Stillleben, Waldlandschaften, Porträts, am Ende auch, was ich besonders toll finde, ein Saal mit Aquarellen. Man hat also immer ganze Motivketten, was ja auch der Arbeitsweise Cézannes entspricht und kommt eben im unmittelbaren Vergleich zwischen früheren und späteren Versionen sozusagen immer dazu, dass man sieht, wie die Volumen zum Beispiel der Früchte, die er malt, immer flächiger werden, wie die natürliche Anmutung sich immer mehr auflöst, wie die Porträts mit der Zeit sozusagen die persönliche Wirkung auslöschen oder wie die Badenden sich immer stärker der Landschaft angleichen. Es sind keine regelmäßigen Entwicklungen, aber man sieht, wenn man so will, das ständige Bemühen bei Cézanne.
Also wenn das so nach Motiven geordnet ist, die er immer wieder gemalt hat, kann man dann auch anhand dieser immer gleichen Motive besser nachvollziehen, worum es ihm eigentlich ging?
Ja, genau. Und an diesem Punkt kommt man dann ins Gespräch mit Ulf Küster, dem Kurator. Denn da ist eigentlich schon die Frage, was diese Entwicklung innerhalb der einzelnen Motive bei Cézanne eigentlich aussagt. Und dazu sagt Ulf Küster:
Er beschreibt einen Weg, von dem er selber sagt, er sei der Erste, der ihn gefunden hat. Und das Projekt ist ja dann auch eine Überwindung des Sündenfalls der Renaissance. Ja? Er spricht ja teilweise auch von einem Sündenfall. Der Sündenfall ist die Zentralperspektive und diese so angeblich richtige Anatomie.
Jetzt gibt es aber von Cézanne aber auch eigene Äußerungen, etwa die, dass er immer, wenn er von einer Landschaft steht, spürt, dass die Natur niemals in der Vielfalt durch die Kunst eingefangen werden kann, die sie an Regungen sozusagen in ihm auslöst. Man kann also denken, die Farbe, die er verwendet, die Farbflächen, die sind für Cézanne eigentlich so eine Art Medium, so eine Art Shuttle, um möglichst der Natur nahe zu kommen, weshalb er dann beginnt, sie in diese Natur in Farbflächen sozusagen in sogenannte Tasche aufzulösen. Und hierzu nochmal Ulf Küster.
Und mit diesen Tasche, diesen Flecken, konstruiert er das Bild. Und dadurch kriegt das Bild eine autonome Rolle. Die Farbe wird vom Zwang befreit, irgendwas darstellen zu müssen. Das träge Auge, von dem er selber spricht, ist das Auge, das auf Dingen verweilt, die ihm wichtig sind. Und die malt er dann größer. Also wenn er den Arm von einem Jungen sieht, dann malt er den einfach ein bisschen länger. Es geht um eine Art Bedeutungsperspektive oder sowas. Er löst diese Idee von einer, wie auch immer, gearteten Richtigkeit in der Malerei auf und geht eben ins Mittelalter zurück.
Also dieser Arm des Jungen, den Ulf Küster da erwähnt und der etwas länger und unpassend gemalt ist, das spielt natürlich an auf diesen berühmten Knaben mit der roten Weste, der heute in Zürich hängt und der für diese Ausstellung geliehen wurde. Also Rückkehr ins Mittelalter, wie das ein bisschen zugespitzt formuliert, Auflösung der neuzeitlichen wissenschaftlichen Malerei auf der einen Seite, andererseits aber eben dieses autonome Bild, das nach eigenen Gesetzen funktioniert. Darum geht es bei Cézanne im Spätwerk und darum drehen sich auch die Myriaden von Interpretationen.
Und auf dieses Spätwerk ab Mitte der 1880er Jahre konzentriert sich ja die Ausstellung, aber gibt es denn da auch Hinweise, wie Cézannes Entwicklung bis dahin so verlaufen ist?
Nein, das finde ich sehr bemerkenswert an dieser Ausstellung. Keine Saaltexte, keine Verweise auf das Frühwerk mit den Impressionisten und so weiter. Also die Ausstellung aktiviert wirklich die Betrachtenden. Sie zieht sie ganz so in diesen Kosmos der eigenen Anschauung und hält sich mit Interpretation völlig zurück, was ich sehr schön finde. Am tollsten, muss ich sagen, hätte ich es noch gefunden, wenn man diese alten Meisterrahmen, in denen der Cézanne jetzt immer so präsentiert wird, auch noch von den Bildern weggenommen hätte, die ihn ja immer auch noch so ein bisschen interpretieren. Aber das war wahrscheinlich nicht möglich.
Jetzt war Cézanne ja in seiner Lebenszeit sehr verkannt, wie viele andere wichtige Maler seiner Zeit. Aber dafür ist seine Nachwirkung ja enorm. Also man denke an Picassos Ausspruch, Cézanne sei der Vater von uns allen, also der Vater der modernen Malerei. Wird denn in der Ausstellung deutlich, warum er später und eben auch bis heute so gesehen wird?
Ja, das wird deutlich. Ich finde auch diese Aussage mit diesem Vater von uns allen und so weiter, das muss durch so eine riesige, aufwendige Großausstellung eigentlich auch immer hinterfragt und geprüft werden. Und Ulf Küsters Antwort darauf lautet:
Die Malerei, die ganze Art, das Bild an sich aufzubauen, die eben bei Cézanne noch viel stärker als bei Manet und eben auch noch viel stärker als bei Courbet in den Vordergrund rückt, da ist Cézanne absolut revolutionär. Da ist er wirklich der Vater der modernen Kunst. Eine neue Formulierung von, was ein gemaltes Bild kann, welche Funktion es hat.
Ich finde, dass man Cézanne deutlich wahrnimmt, in jedem Fall als einen Maler, dem es um das Bild geht. Das heißt, der in diesem Sinn eher noch kunstgeschichtlich, traditionell, vielleicht sogar konservativ denkt, beispielsweise im Vergleich zu Manet, der das Bild ja eigentlich fast schon völlig an den Betrachter überliefert. Und in diesem Sinn kann man sagen, auch im Sinne von Ulf Küster, hat Cézanne eigentlich fast schon eine sakrale Mission.
Es ist eine Art von Arbeiten an einer vierten Dimension, irgendwie vielleicht, die Kunst ist.
Ulf Küster war das, der Kurator der Cézanne-Ausstellung in der Fondation Bayerler. Die wird morgen dort eröffnet und ist dann bis zum 25. Mai dort zu sehen. Und vorgestellt hat sie uns unser Kunstkritiker und Cézanne-Experte Carsten Probst. Vielen Dank.
Danke Ihnen auch.
Der Grimme-Preis ist die wichtigste Auszeichnung für Fernsehproduktionen und seit 62 Jahren auch eine Art Seismograph dafür, wo das öffentlich-rechtliche Fernsehen steht. 1964 wurde diese Auszeichnung ins Leben gerufen, die nach Adolf Grimme benannt ist, dem ersten Generaldirektor des anfangs noch NWDR, also dem Nordwestdeutschen Rundfunk, genannten öffentlich-rechtlichen Sender. Seit 1973 gehört zu diesem Preis auch das Grimme-Institut in Marburg. Portal, das sich mit Medienkultur beschäftigt. Und von dort aus wurden heute die Nominierungen für den diesjährigen Preis bekannt gegeben. Was sich daraus über den Zustand des deutschen Fernsehens ablesen lässt, ich bin gespannt. Matthias Dell hat sich die Nominierten angeschaut. Der Grimme-Preis, der galt ja lange Zeit als Qualitätssiegel so für das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland. Jetzt gibt es aber seit einigen Jahren ordentlich Konkurrenz von Streaming-Diensten. Bildet sich das denn jetzt auch in diesem Jahr bei den Nominierungen ab?
So richtig nicht, und das ist auch eine ältere Kritik, also der Bereich Fiktion, um den es dabei vor allem geht, in dem ist weiterhin das Öffentlich-Rechtliche sehr dominant. Von den 18 Nominierungen kommen nur 3 von Streamern. Jetzt kann man aber auch sagen, dass gerade für die Öffentlich-Rechtlichen der Grimme-Preis eben eine große Bedeutung hat in Zeiten ihrer eigenen Krise und so ein bisschen unklaren Selbstbeschäftigung, weil das nämlich das einzige Instrument ist der Legitimation neben der Quote, also so etwas salopp gesagt, wenn man gerade in sich in Führungsetage nicht mehr so richtig weiß, was Auftrag und gutes Fernsehen sind, dann kann man eben entweder Marktanteile zählen in Zielgruppen, die man sich vom Privatfernsehen hat aufschwatzen lassen, oder eben in Grimme-Preisen, weil der dann für Qualität steht. Was die Jury noch dazugegeben hat zu ihrer Auswahl als Statement, ist eine Beobachtung, dass es mit der Diversität wieder zurückgegangen ist. Das passt ja auch zum gesellschaftlichen Rollback, den wir politisch erleben. Und das kann auch jeder Tatortgucker erkennen, während in der Zeit von Black Lives Matter, so vor 5 Jahren, jeder Schauplatz plötzlich eine Gerichtsmedizinerin of Color haben wollte, ist es mit diesen Bemühungen schon wieder weniger geworden, was eben zeigt, dass es dabei nicht um langfristige Entwicklung, sondern um kurze Konjunkturen geht.
Jetzt übt die Jury des Grimme-Preises ja auch Kritik, zum Beispiel im Bereich Information und Kultur. Da wird bemängelt, dass es Leerstellen bei zentralen Gegenwartsthemen wie der Klimakrise gibt. Was lässt sich denn da noch feststellen?
Dass schon eher Geschichte der Stoff ist, aus dem die Dokumentarfilme sind, die da ausgewählt wurden. In gewisser Weise ein bisschen logisch für das Genre, weil das ja immer so ein bisschen hinterher ist. Auffällig ist auch, dass es sich bei gut der Hälfte der Filme um solche handelt, die Kinostarts hatten und dann erst im Fernsehen ausgestrahlt werden. Das beste Beispiel: Riefenstahl von Andres Feil über die Nazi-Propagandaregisseurin Leni Riefenstahl. Der Film hatte seine Uraufführung bei den Filmfestspielen von Venedig. Ist natürlich schön, aber nicht das natürliche Habitat des deutschen Fernsehens, sage ich mal. Das kommt daher, dass diese Filme für ihre Förderung eben den Kinostart machen müssen, auch wenn sie da meistens gar kein Publikum finden. Also im Kino sind sie falsch, im Fernsehen werden sie dann gesehen, aber sie können als die besseren, weil freieren und weniger formatierten Dokumentarfilme nur fürs Kino produziert werden mit diesem Geld, das man eben da bekommt, während die Doku-Sachen, die das Fernsehen so exklusiv macht, qualitativ schon schwächer sind. Man denkt da so an Formate in der ARD, wo Ingo Zamperoni dann seine Verwandten in den USA besucht und betroffen in jedem Bild rumsteht, oder Jesse Wellmer in einer Dreiviertelstunde 15 Menschen trifft, um mal so richtig tiefgründig zu verstehen, was so Sache ist.
Also da ist noch Luft nach oben, und man wundert sich ja auch, wenn man die Kategorie Unterhaltung anschaut, da sind nur 10 von 18 möglichen Formaten nominiert worden. Woran liegt es? Gibt es so wenig gute Unterhaltung im deutschen Fernsehen?
Offenbar, und das ist auch nicht das erste Mal, dass das so ist. Also in dieser Kategorie wird sich immer am schwersten getan. Und wenn man da mal guckt, dass jetzt gerade verkündet worden ist, dass Wetten, dass mit den Kaulitz-Brüdern wiederkommen soll, dann zeigt das ja, dass Innovation nicht unbedingt das ist, was deutsche Unterhaltung auszeichnet, dass so eine Sendung immer noch mal wieder angeschoben werden soll, oder auch Stefan Raabs Comeback auf RTL, was ja auch relativ schnell gezeigt hat, dass das nicht mehr funktioniert, mit Rezepte von vor 20 oder 30 Jahren Programm machen zu wollen.
Also da fehlt offenbar frischer Wind und innovative Ideen. Was fehlt denn noch Ihrer Meinung nach?
Na, auffällig ist, dass der Bert Donnep Award, der lange Bert Donnep Preis hieß, benannt nach dem Volkshochschuldirektor, der den Grimme-Preis in Mal gegründet hat, diesmal nicht vergeben wird, der pausiert. Der wird normalerweise immer mittendrin vergeben, in dem sogenannten Bergfest, wenn dann die Jury die Entscheidungen trifft, und zwar vom Verein der Freunde des Grimme-Preises, und zwar für Medienpublizistik, also für die Kritik zum Fernsehen, das wiederum der Grimme-Preis auszeichnet. Und der Grund ist, es gab im letzten Jahr ein Eklat, da wurde die 18-jährige Aktivistin Judith Scheidt erst ausgezeichnet, mit einer besonderen Ehrung bedacht, für ihre Kritik der deutschen Berichterstattung im Gazakrieg. Und dann wurde ihr nach dem Protest eines christlichen Vereins aus Köln diese Ehrung wieder entzogen. Nicht von der gesamten Jury, sondern nur von dem Verein der Freunde des Grimme-Preises. Argumentativ war das eine Medienposse, könnte man sagen, zu der gehörte, dass man sie als Aktivistin auszeichnete, um ihr dann zu sagen, man zeichne keine Aktivisten aus, sondern nur Journalistinnen, als die sie sich selbst aber nie bezeichnet hatte. Oder auch noch, dass der Vorsitzende des Vereins eine Untersuchung vorgelegt hat, die Scheidts vermeintlichen Antisemitismus belegen sollte. Das war aber offensichtlich mit KI erstellt und fehlerhaft, was ich keine Satire ausdenken könnte. Das Gremium, das die gründliche Medienkritik prämieren will, erkennt diese Auszeichnung mit einem schludrigen KI-Text wieder ab, der von dem Vereinsvorsitzenden gemacht wird. Und das ist noch lustiger, der ist im richtigen Leben Digitalexperte des WDR. Also stärker kann man sich eigentlich nicht blamieren. Und die Pause ist wohl dazu da, dass Gras über die Sache wächst.
Heißt das, dass dieser Fall wirklich auch so dem Renommee des Krimi-Instituts geschadet hat?
Na, er wirft auf jeden Fall kein gutes Licht. Und was auch kein gutes Licht wirft, ist, dass das Institut es nicht geschafft hat, eine Aufarbeitung anzustrengen, um neu starten zu können. Und es gab ja auch in den letzten Jahren so Probleme da, bevor Anfang letzten Jahres die neue Chefin des Instituts, Shidem Uzunolu, angetreten ist, gab es eine halbjährige Vakanz. Ihre Vorgängerin Frauke Gerlach fiel dadurch auf, dass sie eigentlich nicht auffiel, nämlich gar keine Impulse setzte, Diskurse anstrengte über medienpolitische oder medienästhetische Fragen, was ja eigentlich der Sinn der Gründung des Instituts war. Und man muss sagen, dass Shidem Uzunolu da bislang so weitermacht, also auch nicht in Erscheinung tritt und dann eben noch versucht, diese Probleme auszusitzen. Und ich glaube nicht, dass das gut gehen kann. Dieses Jahr ist für einen Spezialpreis auch die ARD-Journalistin Sophie von der Tann nominiert, die ja auch Gegenstand von substanzloser Kritik und Diffamierungskampagnen war. Und wenn man sich dann zu solchen Anwürfen als Chefin nicht verhält, dann wird das, glaube ich, dem Ruf des Krimi-Preises und seines Instituts nicht weiterhelfen.
Vielen Dank, Matthias Dell, war das zu den Nominierungen für den Grimme-Preis. Und die Preisträger, die werden dann im März verkündet. Verliehen werden die Grimme-Preise dann am 24. April in Marl. Und was die Kulturwelt noch so beschäftigt, weiß Hans von Trotha. Der hat schon die neuen Feuilletons gesichtet.
Rätselfrage. Trump einfangen, Stabilität verkaufen, Machos ausbremsen. Und das zur Not auch charmant. Wer ist das? Die Antwort lautet, die italienische Ministerpräsidentin und Rechtsaußenpopulistin Giorgia Meloni und fällt im Rahmen einer Art Feuilleton-Ausflugs rechts raus, auf dem neben Antworten auffällig viele Fragen fallen. Mark Beise meinte der Süddeutschen, man muss Giorgia Meloni nicht mögen. Und das an Tag 1,5, nachdem Donald Trump in Davos versucht hat, dem Emmanuel in die sonnenbebrillten Augen zu schauen, als er sagte, er würde diesen mögen. Spoiler, gegen Ende des süddeutschen Stücks heißt es überhaupt Macron, das ist vielleicht der einzige Staatsmann, den Giorgia Meloni so gar nicht leiden kann. Da menschelt es in der Politik, ist ja auch Feuilleton. Also, man müsse Meloni nicht mögen, aber es sei immer unterhaltsam, sie anzuschauen, findet Mark Beise in der Süddeutschen. Und was kann man da, fragt er selbst, über den Tag hinaus lernen? Sicher nicht, so sein Fazit, dass rechtsradikale Politiker nicht so schlimm sind, wenn sie erst einmal regieren. Zwei Dinge, stellt er fest. Die Verhältnisse in Italien sind speziell, sowie was die Mischung aus Ideologie und Pragmatismus angeht, ist Giorgia Meloni ein Talent. Und wie steht es anderswo mit dem Verhältnis zwischen Pragmatismus und Ideologie? Dieselbe Süddeutsche druckt Auszüge einer Rede, in der sich Marco Martin der publizistischen Geschütze von AfD und BSW in Berlin annimmt, darüber die Frage, und in diesem Land wollt ihr leben? Man könne die Berliner Zeitung als das erste Oligarchenblatt des Landes bezeichnen oder, zitiert Marco Martin den Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, kurz und bündig als Berlinskaja Pravda. Er sieht da etwas aufscheinen, was bald flächendeckend durchgezogen werden könnte, sobald der zum Zeitungsverleger gewordene Tech-Millionär Holger Friedrich sein Projekt einer ostdeutschen Allgemeinen umgesetzt hat. Nicht zufällig spricht er, ähnlich wie die russischen Staatsmedien oder wie Elon Musk, andauernd von einem Kampf, der nun beginne. Der Freitag hat die Schriftstellerin Manja Präkels im Interview. Ihr letztes Buch hat den Untertitel »Reportagen aus einem neuen Deutschland«. Sie sagt, wer Skrupel hat, wählt nicht AfD. Manche haben sich allerdings ihre Skrupellosigkeit als eine Art notwendiger Verhärtung zurechtgelegt. Und sie erzählt, neulich hat der Deutschlandfunk einen kleinen Text über Abschiebung von mir gesendet und da bekam ich eine sehr freundliche Mail von einer Frau, die mich fragte, ja, aber was ist denn die Alternative? Da verfängt die Erzählung, ich muss mich jetzt hart machen, weil wir sonst untergehen. In dem Text ging es um eine Schülerin, die vor den Augen ihrer Klasse abgeholt und nach Afghanistan abgeschoben wird. Was die Alternative wäre, das ist die Frage, die Manja Präkels stellt. Antwort: Na, sie wie einen Menschen zu behandeln. Dafür aber scheint das Vorstellungsvermögen nicht zu reichen. Es ist einfacher, das Kind wegzuwünschen. Der Haupttitel ihres Reportagebands lautet Extremwetterlagen. Passt nach Davos, nach Italien, nach Brandenburg, nach Berlin und nach Paris sowieso. Wobei die Süddeutsche meint feststellen zu können, Macron ist out, Meloni ist in. Die habe das Gewand der Hetzerin, in dem sie groß geworden sei, abgelegt. Jedoch innenpolitisch, da darf man sich nicht täuschen, dreht sie das Land auf rechts, wo sie kann. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie im Kulturbereich hat sie ihre Gefolgsleute platziert. Ihr reaktionäres Familienbild prägt ihre Schulpolitik. Italien ist eben Italien, resümiert Mark Beise in der Süddeutschen. Und mag man da denken, Brandenburg ist Brandenburg, die USA sind die USA und Berlin ist halt Berlin, außer dass da auch bei Extremwetterlagen noch Tennis gespielt wird. Es bleibt trotz aller Fragen unübersichtlich.
Hans von Trotha mit dem Blick in die Feuilletons. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.